Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Feridun Zaimoglu. Ich lese aus meinem Roman Bewältigung, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Der Autor sitzt in einer Ecke des Hotelfoyers, bleich und müde. Er hat das Mineralwasser verschüttet. Er reibt die nassen Ärmel heimlich unter dem Tisch an seine Hose. Er will nicht auffallen, er hält still. Er beschaut die Festspielbesucher. Männer im Smoking, Frauen in Cocktailkleidern und Hosenanzügen. Eine Dame trägt eine Seidenstola, die aussieht wie ein Brautschal. Die Unterarmtaschen schwenken sachte, sachte und streifen leicht die Roben. Eine schöne Gesellschaft, diese Menschen sind ihm fremd. Draußen ein flackernder Schein zwischen den Wolken, und als die pneumatischen Türen sich öffnen, weht ein leichter Wind herein. Die Männer im Smoking, die Frauen in Abendgarderobe, sie streben zu den Limousinen, die sie zum Festspielhügel verbringen werden. Welches Stück wird gegeben? Tannhäuser, Lohengrin, Parsival? Er weiß es nicht. Er will begreifen. Er fängt an, es fängt hier an. Er hat sich den Kopf kaputt gelesen. Das reicht noch lange nicht. Er muss in Bayreuth beginnen. Also steht er auf. Er steht auf, er geht die Einkaufsstraße hinauf, die eher einem großen, langen Marktplatz ähnelt. Am Springbrunnen bespritzen kreischende Kinder einander mit Wasser. Die Mütter stehen lauernd abseits. Ein Mädchen jagt eine Raubmöwe am Boden, bis sie auffliegt. Wo kommt die Möwe her? Der Autor prägt sich alles ein. Alles ein, ein Luftzug streift ihn an der Schläfe. Er duckt sich weg. Fast wäre eine tieffliegende Taube gegen seinen Kopf geprallt. Was wollen diese Tiere? Er verlässt die Einkaufsstraße. Nach kurzer Zeit erreicht er das Haus Wahnfried. Eine Villa aus Sandsteinquadern, das Haus des Komponisten Richard Wagner. Stille, keine Kinder, keine Mütter, keine Männer mit Knotenstock, die mit der Spitze ihres Wanderstabs zwischen den Steinen stochern. Er liest die Inschrift auf der Vorderfassade. Hier, wo mein Venen Frieden fand, Wahnfried, sei dieses Haus von mir benannt. In den Tagebüchern von Cosima, der Frau von Richard Wagner, hat der Autor gelesen, dass ihr Mann von dem hessischen Städtchen Wahnfried in der Seele berührt worden sei. Deshalb habe er das Haus Wahnfried genannt. Nur der Sinnige könne es verstehen. Dem Autor ist das Hochragende in diesen Worten widerwärtig. Die Kleinstadt liegt bei Eschwege. Bis Eisenach sind es knapp 30 Kilometer. Er wird nicht hinfahren, er wird nicht hinfahren. Er hat sich vorgenommen, zunächst das hohe Haus zu betreten, doch er gibt dem Drang nach und läuft um das Gebäude herum zu Wagners Grabstelle. Der Autor, der ein Buch über Hitler schreiben will, steht an der Grabplatte und empfindet nichts. Hier also ruht der große Deutsche, dessen Größe von anderen großen Deutschen bezeugt wurde. Hier also steht er und starrt auf ein Gebinde aus welken Trauerblumen mit zerfranster Schleife. Kurz wähnt er sich an einem Grabmal eines unbekannten Soldaten. Er schaut sich vergeblich nach Feuerschalen um. Was fühlte Hitler, als er hier stand? Er erzählte oft von seinem Herzbeben unter dem Eindruck der Musik des Meisters. Der Autor schlägt sein Notizbuch auf und liest unruhig an der Grabplatte auf und abgehend seine Notizen. Hitler war am 17. September 1923 zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Bayreuth gewesen. Nach ein paar Stunden war er allerdings abgereist. 2 Wochen später fand er sich zum Deutschen Tag, den die Nationalsozialisten und stramme Deutschnationale feierlich begingen, wieder in der Stadt ein. Er logierte im Hotel Anker. Winifred Wagner, die Frau von Richard Wagners einzigem Sohn und Erben Siegfried Wagner, lud ihn in die Villa Wahnfried ein. Natürlich, natürlich nahm Hitler die Einladung an. Der Autor klappt das Notizbuch zu. Der Autor notiert: Siegfried Wagner führt Hitler zum Grab seines Vaters. Hitler beugt den Kopf für den Sohn. Soll es so aussehen, als halte er stumme Zwiesprache mit dem Meister? Hitler bekommt vor Rührung eine nasse Nase. Es raschelt hinter den Büschen. Ein kleines Tier, ein Vogel, eine Ratte. Ein Windstoß lässt Hitler die Rockschöße aufflattern. Was soll er tun? Ein Gebet aufsagen? Nein. Der Österreicher ist ein abtrünniger Katholik. Kein Gebet, nicht einmal das Vaterunser. Hitler schreckt zusammen, als Siegfried spricht. Der Autor geht im Geiste das weitere Gespräch durch. Was sagt also Siegfried? Er sagt, hast du das Gewisper gehört? Er duzt den Österreicher, der Österreicher aber sieht ihn. Nein, sagt Hitler, da ist nichts. Wie weiter? Wie weiter? Richard Wagners Gemahlin, die Witwe Cosima, lässt sich nicht nur vom Hausgesinde als hohe Dame anreden. Es geht das Gerücht, dass sie das Blätterrauschen für die Stimme ihres Mannes hält. Hitler, der sich Zeit seines Lebens den Anschein von Mannbarkeit gab, war ein bemerkenswert schlechter Darsteller. Und doch hat man ihm eine hohe Glaubwürdigkeit attestiert. Was sieht der Opernkomponist Siegfried in dem Operetten-Desperado Adolf? Einen Draufschläger, eine soldatische Natur, einen sonderbaren Artisten aus dem Ausland? Und was sieht der Österreicher in dem Sohn des deutschen Genies? Der Wagner-Erbe trägt einen Gürtel, den er sich auf den langen, dicken Pullover oberhalb der Nabellinie geschnallt hat. Es ist überliefert, dass Siegfried Hitler bei der ersten Begegnung Folgendes zugerufen haben soll. »Du bist ein Mordskerl, für dich lasse ich mich vierteilen.« Ein böses Gerücht. Tatsächlich handelt es sich bei der Wagner-Sippe um einen Clan von überspannten, recht verhaltensauffälligen Personen. Der Österreicher, der auf seinem Deutschsein bestand, hat sich wohl über diese Menschen gewundert. Der Autor überlegt, in welchen Worten könnte Hitler sich insgeheim über sie auslassen? Er klappt hastig das Notizbuch auf und schreibt, Hitler denkt, sind Richard Wagners Erbverwalter deutsche Menschen? Cosima, eine französische Vierteljüdin. Winifred, englisch eingedeutscht, sie hat dem Erben Siegfried Stammhalter geboren. Siegfried hat sich tunlichst von der Front ferngehalten. Ein Phantast im Fleisch und in den Knochen weich, mit einer zweifelhaften geschlechtlichen Neigung. Lesen sich diese Sätze nicht wie Dienstvermerke in der Personalakte? Es schaudert dem Autor vor all diesen Possenreißern, die von Erfüllung und Erlösung schwätzten, die eine große Sorgfalt darauf verwandten, dass man Ordnung halte. Ein Brötchen, eine Wurst oder eine Klappstulle mit daumendickem Schmalz bestrichen, mehr will doch der einfache Deutsche nicht. Der Autor muss auflachen. Jetzt ist er unter die Volkskundler gegangen, jetzt will er auch noch das geheimste Innere des Volkes ergründen. Die hohe Dame Cosima, Siegfried, Winifred, sie stehen alle unter dem Mann des Mannes Hitler. Sie reden schlecht über die Juden. Sind sie denn dumm? Sind sie denn aus der Welt gefallen? Das ist ihre Welt. Sie sprechen vom Hochgesang, sie sprechen vom Weihelied, und sie sprechen über den Missklang der jüdischen Neutöner. Der Führer, der die Kanaillen zu nationaler Gesinnung bekehren möchte, wird bei seinem ersten Besuch in der Villa erkennen, er muss sich diese Abkömmlinge des deutschen Geistesriesen Wagner nicht erst geneigt machen.